Du hörst Suchtgespräche oder Suchgespräche mit Janina und Marti. Ein Podcast über die psychotherapeutische Arbeit bei Sucht.
Moin Marti.
Hi Janina.
Heute sitzen wir zusammen, um endlich das Thema Rückfall zu besprechen. Wir dachten aber, vielleicht sagen wir am Anfang nochmal kurz für diejenigen, die das erste Mal reinhören, wer wir überhaupt sind und warum wir das Ganze machen. Wir sind Janina und
Marti,
zwei psychologische PsychotherapeutInnen und wir arbeiten im Suchtbereich und wollen gerne das Thema Sucht und Psychotherapie bei Sucht ein wenig einfach, aber interessant für betroffene Angehörige und auch Fachpersonal zugänglich machen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es immer noch sehr stigmatisiert ist, zu viele Menschen keinen Plan davon haben. Damit meine ich jetzt das Fachpersonal. Und dass es schwierig ist, irgendwie sich Informationen und manchmal da auch Unterstützung zu holen. Und deswegen machen wir diesen Podcast freiwillig in unserer Freizeit. Also es geht nicht darum, irgendwie Kohle zu scheffeln, sondern weil das einfach ein Anliegen von uns ist.
Genau. Und wir freuen uns sehr, dass wir weiter auch wachsen. Zuletzt, was mich persönlich sehr gefreut hat, ist auch über Mail und andere Kontaktmöglichkeiten, Themenwünsche und spezielle, konkrete Fragen. Das können wir natürlich auch dann mal überlegen, ob wir in Zukunft mal eine reine Fragenfolge machen, wo wir das vielleicht gesammelt mal dann besprechen. Also ich glaube, so geht es ja vielen, die so ein Projekt vor allem hobbymäßig machen, dass man sich immer über Interaktion und Rückmeldungen freut, sodass man das Gefühl hat, nicht in so einen luftleeren Raum reinzusprechen, wofür es echt ein bisschen viel Aufwand tatsächlich wäre. Genau, deswegen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr mit uns interagiert, wenn ihr uns hört, freuen wir uns sehr. Das ist, glaube ich, wirklich die beste Motivation, dass wir dieses Projekt auch langfristig fortsetzen. Und wir hoffen natürlich, dass egal ob Betroffene oder Fachpersonal, ihr euch einfach was mitnehmen könnt von diesem Podcast und der euch in irgendeiner Weise weiterhilft.
Genau. Und was uns übrigens auch aufgefallen ist, wenn ihr Rückmeldungen geben wollt, dann ist das einfach oder besser, wenn ihr das entweder bei Instagram macht als Nachricht oder unter den Beiträgen zur Folge oder eben per E-Mail, weil auf den Podcatchern an sich, also die Plattform, wo ihr den Podcast hört, da sind wir nicht selbst immer alle, also wir sind nicht bei allen vertreten. Das heißt, das kann sehr gut sein, dass wir das niemals sehen und dann nicht, dass ihr dann denkt, wir antworten darauf nicht, also lieber über die anderen Plattformen. Okay, dann würde ich sagen, wir starten mit der Folge. Diese Folge wird eine Doppelfolge sein, die wir auch gleichzeitig releasen werden, weil wir gesagt haben, Thema Rückfall ist so ein wichtiges Thema. Wir würden gerne eine Folge dazu machen, wo wir über das Thema sprechen, das ein bisschen besser erklären. Und dann würden wir das aber auch gerne wieder in Form von Rollenspielen greifbar machen, wie man das in der Praxis besprechen könnte. Und damit man eben das eher Theoretische und das Praktische sich zusammen reinziehen und anhören, wollte ich jetzt gleichzeitig
reinhören
sagen.
Reinhören ist auch ein schönes Wort.
kann, werden wir das dann gleichzeitig veröffentlichen. Genau. Dann würde ich sagen, Marti, starte doch mal damit. Was ist eigentlich ein Rückfall?
Ja, also ich würde sagen, Rückfall bei Sucht ist ein Thema, was in den Medien auch unglaublich präsent ist, auch in fiktionalen Werken, irgendwie Filme, Bücher, wo es um Thema Sucht geht, spielt der Rückfall häufig eine sehr große Rolle, wird häufig auch irgendwie sehr dramatisch inszeniert und ist aber auch in der Realität was glaube ich, alle Menschen, die an einer Abhängigkeitserkrankung leiden oder mit dem Thema Konsum zu tun haben, genauso wie das Fachpersonal dann tatsächlich auch beschäftigt und häufig aber in der Realität auch anders aussieht, als man sich vielleicht aus den Medien vorstellt. Ich habe überlegt, wie können wir gut starten und würde vielleicht mit einer Definition starten, die ich auch häufig mit Klientinnen und Klienten bespreche und zwar schon meistens relativ am Anfang der gemeinsamen Arbeit, wenn da das Thema Konsum oder Abhängigkeit eine Rolle spielt, nämlich eine Unterscheidung, die ich immer ganz gern tätige, in Rückfall und Vorfall. Kennst du die Unterscheidung? Machst du das auch? Ist das was, was dir schon mal begegnet ist?
Also ich habe das tatsächlich mitgekriegt, dass das in manchen Manualen steht, gerade so für Gruppentherapien und so. Und verstehe auf jeden Fall den Sinn dahinter und habe aber gemerkt, dass ich die Begriffe dann doch zu oft, weil ich gewohnt bin, Rückfall zu sagen, durcheinander schmeiße, dass beide Seiten verwirrt sind. Deswegen benutze ich es ehrlich gesagt nicht so oft in der Praxis. Aber deswegen ist auch gut, dass du das jetzt genauer erklärst, weil du da auf jeden Fall gefestigter drin bist.
Auch wenn mir das auch passiert. Also Vorfall ist einfach ein Wort, das wird da selten verwendet. Aber das Konzept finde ich dahinter sehr clever und vor allem auch sehr hilfreich, sowohl für Fachpersonal als auch für Betroffene. Das Ganze kommt aus dem Englischen. Da unterscheidet man den Relapse, den Rückfall, und den Lapse. Das ist der Vorfall. Das ist im Englischen, finde ich, auch ein bisschen eleganter gelöst. Jetzt aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Idee dahinter ist, wenn jemand für sich feststellt, ich möchte was nicht mehr konsumieren, ich halte mich davon fern und dann es trotzdem wieder tut, trotz sozusagen des Vorsatzes, nichts zu tun, reden wir erstmal von einem Vorfall oder von einem Lapse, weil es eben zum Konsum kam, obwohl die Person das nicht wollte ursprünglich. So. Und dann gibt es eben die Unterscheidung, wenn die Person dann sagt, ja scheiße, oder wie man im Sportlerdeutsch, da kommen wir heute auch noch ein bisschen zu Sport, sagen würde, ja scheiße, hingefallen, aber Mund abgewischt und aufgestanden und weiter auf dem Weg treu bleiben und quasi weiter auch probieren, das nicht zu konsumieren, dann ist es ein Vorfall, sozusagen ein einmaliges, so ein Ausrutscher, könnte man vielleicht auch sagen, der sich eben dadurch auszeichnet, dass es passiert ist, aber die Person relativ schnell auf den Weg zurückkehrt, wo sie sagt, ich will das auch weiterhin davon wegbleiben. Von einem Rückfall oder von einem Relapse spricht man eher, wenn die Person dann sagt zum Beispiel, ja scheiß drauf, jetzt ist es passiert, warum probiere ich es eigentlich noch? Und dann wirklich komplett in alte Muster zurückfällt und zum Beispiel dann wieder komplett trinkt, wie früher, bevor sie aufgehört hat zu trinken, wirklich auch in den Mengen und sozusagen sehr schnell wieder im Konsummuster drin steckt. Und ich finde, die Unterscheidung macht auch tatsächlich in der Realität Sinn, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade in Entzugsbehandlungen merkt man beides. Da hat man die Leute, die sagen, scheiße, das ist echt blöd, ich habe einen Rückfall gebaut, ich will das aber nicht, ich habe mich super schnell bei euch gemeldet, dass ihr mir auch helft, wieder auf den abstinenten Weg zurückzukommen. Und wir haben die Leute, die sagen, ja, vor einem halben Jahr war der Rückfall und da bin ich ein halbes Jahr abgesoffen und konnte mich auch gar nicht melden und war wieder komplett druff. Und jetzt irgendwie nach einem halben Jahr kommt so langsam die Kurve, wo ich sage, scheiße, das geht so nicht weiter. Und das wäre so klassisch, das eine eben Lapse, Vorfall, das andere Relapse, Rückfall.
Da hätte ich auch wieder eine Rückfrage. Würdest du sagen, es gibt da ein zeitliches Kriterium, also dass man sagen kann, ein Vorfall wäre es noch, wenn es irgendwie ein Tag ist oder drei Tage und ein Rückfall wäre es jetzt irgendwie ab 5 Tagen? Oder wie würdest du das sehen?
Boah, spannend. Gibt bestimmt Leute, die das so machen. Für mich ist es persönlich eher eine Haltungsfrage, würde ich sagen. Also was die Person nach dem zum Konsum kam eigentlich dann sagt, ob sie eben sagt, nee, scheiße, ich will schnell zurück. Das ist wahrscheinlich, hast du recht, schon auch verbunden mit einer geringeren Konsumdauer. Mhm. Also dieses, was wir leider halt häufig sehen, dieses so, wofür jetzt noch? Oder jetzt ist eh alles für die Katz. Mhm. Aber ich finde das, was sozusagen da im Hintergrund im Kopf abläuft, das würde ich als primären Unterscheidungskriterium ausmachen, ob es jetzt ein Vorfall oder ein Rückfall ist.
Fände ich aber auch schwierig. Ich glaube, jetzt wo wir drüber reden, weiß ich auch, warum ich diese Begriffe so in der Praxis nicht so unterscheide, weil nehmen wir jetzt das Beispiel, jemand hat ein Kokainproblem. Ja, also Kokain und Cannabis in Kombination, erst Kokain, dann zum Runterkommen Cannabis. Dann ist es ja eigentlich schon oft so, dass du das dann mal so über eine Woche machst. Mhm. Also dass du schon ein paar Mal nachlegst, ne, dass du so alle 2 Tage nachlegst und es dann schon ein Rückfall ist, der mehr als ein Tag sozusagen ist. Und du schon auch merkst, okay, jetzt nach diesem einen Mal bin ich nicht fertig, so, ne? Also dann bin ich irgendwie gerade einmal angefixt. Aber trotzdem ist nicht dieser Punkt, ich bleibe jetzt im Dauerkonsum. Sondern trotzdem ist es so, dass wenn da 1-2 Runden gelaufen sind, dass man sagt, nee, ich will da eigentlich auch wieder raus. Ich will das nicht. Ich will mich nicht so fühlen. Und dann finde ich, ist das dann trotzdem eine andere Art von Rückfall? Also, ne, das könnte man als Vorfall oder Rückfall bezeichnen, aber eine andere Art, finde ich, von Vorkommnis, als wenn es sozusagen jetzt wirklich, wie du sagst, die Haltung, ist jetzt alles scheißegal, aber trotzdem wäre es jetzt länger, als jetzt einfach so ein Vorfall, der nur einmalig ist.
Ja, sehr guter Punkt, sehe ich und würde dir auch zustimmen, dass das nicht sonderlich trennscharf in dem Fall ist. Ich mag vor allem diese Begrifflichkeiten, aber trotzdem, weil ich die Erfahrung gemacht habe, es hat einen sehr motivierenden Hintergrund, wenn man sozusagen Leuten vorher sagt, wenn ein Rückfall zustande kommt, das Game ist nicht over, so. Man kann trotzdem immer noch gut zurückkommen dahin zu den Zielen, zu den Werten, die eigentlich einem wichtig sind, um eben das vorwegzunehmen, dieses Scheiße, jetzt ist es schiefgegangen, jetzt, was soll, also.
Habe ich eh versagt.
Genau, jetzt habe ich eh versagt, so. Und deswegen auch eingangs ist das häufig was ich relativ früh bespreche, dass ich sage, ey, wenn es zum Rückfall, da hast du völlig recht, da nutzt man dann doch irgendwie dieses Wort, kommt, bitte trotzdem weiterkommen. Bitte mit mir in Kontakt bleiben. Das ist kein Game Over, sondern man muss ja auch realistisch sein. Wenn wir uns typische Verläufe angucken von jemandem, der es dann echt langfristig packt, es gibt die Handvoll Leute, wir haben schon mal über Spontanremissionen gesprochen, das passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Dann gibt es die Leute, die wirklich den Entschluss fassen und wirklich nie wieder einen Tropfen oder Ähnliches anrühren. Man muss allerdings sagen, gerade die Leute, die wir im Entzug sehen oder bei denen so ein Schweregrad ist, dass sie wirklich auf dieses Hilfesystem angewiesen sind, da sehen wir auch die es packen, haben häufig nochmal den ein oder anderen Rückfall, aber packen es dann trotzdem.
Ja, würde ich dir recht geben. Ich finde auf jeden Fall auch wichtig zu vermitteln, dass es eben normal ist, dass es Rückfälle gibt und kein Grund, dass man dann da irgendwie aufgibt. Vielleicht ist es dann wirklich eine Einzelfallentscheidung, wo hat man das Gefühl, wer profitiert davon, wenn man auch diesen Begriff Vorfall mit reinnimmt. Man weiß ja, Sprache hat sehr viel Macht, ne? Und wenn das irgendwie hilfreich ist, das so zu benennen, dass man es dann so macht und dass man ansonsten vielleicht mit dem Wort Rückfall abstufen kann, ne? Also war das jetzt irgendwie ein Katastrophenrückfall? War das jetzt irgendwie ein begrenzter Rückfall? War es ein kurzer Rückfall, dass man vielleicht das dann so macht? Aber finde ich einen guten Einwand. Vielleicht nochmal kurz als Ergänzung zum Thema Definition Rückfall, dass es natürlich auch bei anderen Verhaltensweisen Rückfälle gibt. Also man kann ja zum Beispiel auch einfach andere, therapeutisch würden wir jetzt sagen, dysfunktionale Verhaltensmuster da Rückfälle haben. Das kann sowas sein wie, ich begebe mich wieder in Beziehungen mit Leuten, die mir nicht gut tun, ich verletze mich selbst, ich esse nur Scheiße. Ja, das können verschiedene Sachen sein. Das heißt, an sich ein Rückfall muss nicht unbedingt substanzbezogen sein und muss, finde ich, auch nicht unbedingt suchtbezogen sein. Ne? Also man kann ja auch Sachen oder schlechte Verhaltensmuster, Rückfälle haben, wo man keine Sucht hat. Oder um es noch komplizierter zu machen, man könnte im Rahmen einer Suchtverlagerung, um sozusagen einen Rückfall mit dem Suchtmittel zu vermeiden, in andere ungünstige Verhaltensrückfälle verfallen. Das war jetzt ein sehr komplizierter Satz. Also auch das mit Bedenken. Wir alle haben irgendwie auch mal Rückfälle.
Und vermutlich wird das jetzt zu weit führen, aber da finde ich es immer super spannend, da sind wir wieder beim Bereich Stigmatisierung, dass wenn man sich anguckt bei anderen psychischen Erkrankungen oder Belastungen, wenn es da zu einem Rückfall kommt in dysfunktionales oder in belastendes Verhalten oder Erleben, wird damit häufig anders umgegangen als bei der Sucht, was so die Verantwortungsübernahme angeht. Bei Sucht haben wir das häufig immer noch so, wenn da ein Rückfall passiert, dass es heißt, ah, der war nicht willensstark genug, das war seine Schuld, dass er jetzt wieder konsumiert. Bei Angsterkrankungen gibt es auch eine Art Rückfall, die hat sogar einen eigenen Fachbegriff, nämlich Return of Fear. Da versteht man darunter, dass jemand, der eigentlich seine Ängste gut im Griff hat, zum Beispiel durch eine Psychotherapie oder auch alleine gut bewältigt hat, dass es da sein kann, dass im Verlauf der Zeit plötzlich die Angst wieder total zunimmt und die Person wieder Dinge vermeidet, die Person wieder sagt, ich kann die Angst nicht mehr aushalten. Und da habe ich das ehrlich gesagt, ich glaube, noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ja, da hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht und ist deswegen selber schuld, dass die Angst wieder da ist, so. Sondern da ist es dann häufig viel mehr mit auch Mitgefühl verbunden, zu sagen, ach, die arme Person, die hatte die Ängste so gut im Griff, oh, das tut mir so leid, dass die Ängste jetzt wieder da sind. Bei einem Suchtrückfall habe ich sowas eher selten erlebt.
Das stimmt. Ja, da hast du vollkommen recht. Da wird ein ziemlicher Unterschied gemacht. Es ist okay, wenn man sich in seine Wohnung einschließt und nirgendwo mehr hingeht und sagt, ich kann das nicht. Aber es ist nicht okay, wenn man mit einer Substanz einen Rückfall hat.
Ja,
das stimmt.
Und was würdest du denn sagen, wenn wir da jetzt einsteigen, wie geht man denn jetzt als ersten Schritt vor, zu sagen, da ist was passiert, da ist, sei es ein Vorfall, Rückfall, auf jeden Fall kam es wieder zu einem Konsum. Wie sollte man da umgehen, vielleicht als Betroffener oder auch eben für das Fachpersonal, das zuhört?
Mhm. Also auf jeden Fall muss man den Rückfall verstehen. Also das Schlechteste, was man tun kann, wäre zu sagen, ah ja, ist jetzt scheiße passiert, ist vorbei, ich gucke nach vorne. Und man beschäftigt sich nicht damit, warum ist der Rückfall passiert, wie ist er passiert, was hätte ich vielleicht anders tun können, weil dann lernt man auch nichts draus. Wir wissen mittlerweile, dass es, sage ich mal, ein Lernmodell ist, dass man aus Rückfällen was lernen kann und das dann dazu führt, dass man es eher schafft, Rückfälle zu vermeiden und es nicht so ist, wie man ganz früher mal gedacht hat, ein Rückfall ist der Beweis, dass man suchtkrank ist und dann fängt man wieder ganz von vorne an. Das ist eben nicht so. Und deswegen muss man ihn verstehen. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ich finde, da sind so zwei eher klassische verhaltenstherapeutische Elemente ganz hilfreich. Das eine ist die Verhaltensanalyse, kurz VA sagen, würden jetzt irgendwie KollegInnen sagen. Die stimmt das eigentlich, dass die ursprünglich für selbstverletzendes Verhalten entwickelt wurde in der DBT für Borderline-Patienten?
Boah, das wäre jetzt ungesundes Halbwissen. Also es gibt es auf jeden Fall, das ist tief verankert in der DBT, bei Borderline, die Verhaltensanalyse zum Beispiel nach selbstverletzendem Verhalten. Ja. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wer da sozusagen Pionier war.
Okay, weil das weiß ich nämlich tatsächlich auch nicht. Also es gibt, da ist es sozusagen sehr etabliert und wir hatten irgendwann mal angefangen bei uns in der Tagesklinik, das sozusagen so umzuschreiben, dass eben offen ist für was. Also Verhaltensanalyse heißt ja, dass man mit verschiedenen Fragen, die man sich selbst stellt, versucht zu analysieren, wie es zu diesem Verhalten kam. So. Und das haben wir dann so ein bisschen umformuliert, dass es für jede Art von Verhalten ist, eben auch für Rückfall. Und dann gibt es so Fragen, die einen dabei unterstützen. Das, finde ich, ist ein sehr gutes Mittel. Es gibt auch die sogenannte Kettenanalyse, die ist auch aus der DBT. Also DBT heißt dialektisch-behaviorale Therapie nach Marsha Linehan, die selbst auch eine Borderline-Erkrankung hatte. Hat, lebt sie noch?
Ich glaube schon.
Ich weiß gar nicht, oh Gott. Hoffentlich. Genau. Und da, finde ich, ist nochmal der Unterschied, dass man sehr detailliert vorgeht, ich glaube die letzten 48 Stunden oder mindestens 24 Stunden, dass man sehr kleinschrittig abprüft, was habe ich getan, was habe ich gedacht, was war in meiner Umgebung und dann immer abprüft, wie ist meine Anspannung gewesen zu diesem Zeitpunkt von 0 bis 100. Und wir haben das auch immer nochmal ergänzt, wie ist der Suchtdruck gewesen zu diesem Zeitpunkt, also um Revue passieren zu lassen, wo vielleicht auch ein Suchtdruck schon angefangen hat. Diese Technik, die werde ich jetzt nicht im Detail näher ausführen, weil wir dazu nochmal kommen und weil wir das auch ein bisschen im Rollenspiel dann noch darstellen wollen. Aber das sind zwei Hilfsmittel, die sowohl therapeutisches Personal für sich nutzen kann, weil da gibt es ja auch Vorlagen für, gerade für die Verhaltensanalyse, aber auch Betroffene selbst. Entweder man kriegt das mal, wenn man irgendwo in Behandlung ist, kriegt man das mal und kann das einfach als Vorlage für sich nutzen. Ich glaube, wenn man es googeln würde, würde man es wahrscheinlich auch finden, dass man so ein bisschen einen Leitfaden hat, wie man sich damit beschäftigen kann. Genau. Das wäre erstmal sozusagen das Formale. Wichtig dabei ist, und das finde ich, wird sehr häufig in der Praxis unterschätzt, und das wäre auch meine Kritik, ehrlich gesagt, wenn man das, so wie ich es häufiger erlebt habe, zu rein verhaltenstherapeutisch angeht, dass man die unbewusste Ebene vergisst. Also, dass man der Person nicht genug hilft, herauszufinden, wo waren da vielleicht Dinge, die man nicht bewusst gedacht hat, die aber irgendwo schon im Raum waren. Suchtdruck, aber auch Entscheidung vielleicht konsumieren zu wollen, dass man das zu wenig auf dem Schirm hat. Genau. Vielleicht erstmal so weit. Willst du noch was ergänzen?
Vielleicht nur, also ich stimme da voll und ganz zu. Wer sich dafür interessiert, dem lege ich unsere letzte Folge zum Suchtdruck sehr ans Herzen. Ja. Denn da haben wir schon viel auch darüber gesprochen, dass Suchtdruck eben häufig auch sehr unbewusst ablaufen kann. Und eben so, dass Betroffene vielleicht gar nicht merken, oh, das war jetzt schon Suchtdruck. Wir hatten das Beispiel, dass man Lust auf eine bestimmte Pizzeria hat und über der Pizza wohnt aber der Dealer und das gar nicht so direkt zuordnen kann. Und du sagst es komplett richtig, das wäre eine nicht so gute Verhaltensanalyse oder Kettenanalyse, wenn sowas darin nicht vorkommen würde, weil dann ja immer noch solche weißen Flecken sind, die zu einem Rückfall führen können. Das heißt, eine gute Ketten- oder Rückfall- oder Verhaltensanalyse würde auch genau gucken, dass wir sowas Unbewusstes oder solche Muster mit erfassen, um den Betroffenen eben zu helfen, die bewusst zu machen und beim nächsten Mal dann auf dem Schirm zu haben.
Genau, und wenn man jetzt, um nochmal so ein bisschen die Sichtweisen zu differenzieren, aus Sicht einer betroffenen Person oder vielleicht auch angehörigen Person, könnte man eben sich überlegen, wann hat das Ganze denn angefangen, dass ich irgendwie Anzeichen gemerkt habe an Suchtdruck? Warum war der Suchtdruck da? Und wann war vielleicht der Point of No Return, also wo man das Gefühl hatte, jetzt war es irgendwie entschieden und ich hatte keine Kontrolle mehr? Das genauer zu verstehen und zu überlegen, wo hätte ich dann rückblickend eingreifen müssen? Und für Fachpersonal finde ich wichtig, dass man nicht davon ausgeht, dass das die betroffene Person selbst alleine kann und dass sie auch auf manche Antworten schon kommt. Also, dass man sich diese Fragen selbst stellt und so lange nachfragt, bis man selbst ganz sicher ist und wie so eine innere Landkarte im Kopf hat, was genau wie passiert ist und jegliche Emotions- und Motivationsebene verstanden hat. Also bitte nicht davon ausgehen, dass es die betroffene Person alleine kann, weil das ist ein Lernprozess und das ist manchmal ein jahrelanger Lernprozess. Da braucht es uns.
Und dann kommen wir doch mal zur Frage, was löst denn jetzt eigentlich Rückfälle aus? Und was sind denn so typische Faktoren, die dazu führen, dass jemand, der eigentlich sich in den Kopf gesetzt hat, ich möchte eine Veränderung anstreben, dann trotzdem wieder auf dem alten Weg, wenn auch nur kurz, weil ich kurzzeitig landet. Und da gibt es natürlich auch zum Glück Forschung zu, die sowas genau untersucht. Und ehrlicherweise decken die sich auch mit so meiner persönlichen Erfahrung. Das ist was man in Einzelgesprächen, aber auch gerade im Gruppensetting ist das mal sehr spannend, gemeinsam mit einer Gruppe von Betroffenen und Leuten, die das Thema gut kennen, gemeinsam zu eruieren, was hat denn so die letzten Rückfälle ausgelöst. Und ehrlicherweise, das, was auf Platz 1 in diesen empirischen Untersuchungen landet, würde ich tatsächlich auch sagen, ist das, was mir als auf Platz 1 in Gruppen und Ähnliches begegnet ist. Und das sind, im Fachlichen wird es häufig beschrieben als aversive emotionale Zustände, was ein bisschen affig klingt. Aber da geht es genau darum, dass sozusagen eine Person emotional häufig in einem Ausnahmezustand war, dass eine Person emotional nicht gut ging und dass dann plötzlich der Konsum wieder im Spiel war. Würdest du das bei dir bestätigen, dass das bei dir auch auf Platz 1 landen würde?
Ja, würde ich sagen. Ich würde aber sagen, dass das ganz häufig dann von den Betroffenen selbst erstmal gar nicht als das identifiziert wird, sondern dass andere Dinge genannt werden. Mhm, aber dazu kommen wir bestimmt, wenn du auch die anderen Punkte aufzählst. Aber wenn man irgendwann an dem Punkt ist, wirklich auf den Kern zu kommen, was der Auslöser war, dann würde ich auf jeden Fall zustimmen. Dann sind es Gefühle, die zu heftig waren.
Ja. Und ich finde, es macht total Sinn und ist auch nur menschlich, denn sozusagen grundlegend gesprochen, was wir Menschen ja nicht können, ist, dass wir nur durch Willenskraft unsere Emotionen regulieren können. Wenn jetzt mein Hund stirbt, ich habe zum Glück keinen Hund, der sterben kann, aber wenn ich einen hätte und er sterben würde, könnte ich mich ja nicht durch eine bewusste Entscheidung dazu durchringen, nicht traurig zu sein. Zu sagen, ich möchte jetzt nicht traurig sein, ich bin nicht traurig. Das ist ja Quatsch, so funktioniert ja die Psyche nicht so. Und ich demonstriere das immer gerne in der Gruppe. Ich bin eh in Gruppen sehr hibbelig und laufe viel rum und her und bin da in Action. Und dann gehe ich häufig zum Lichtschalter und sage eben, hey, was wir Menschen eben nicht können, ist, wie Emotionen so regulieren wie das Licht. Zu sagen, die sollen jetzt mal aus sein, die sollen jetzt mal an sein, die sollen jetzt mal stärker sein oder die sollen mal gedimmt sein. So funktioniert es ja nicht. Und psychotrope Substanzen, also die typischen Drogen, die es so gibt, die haben ja zum Teil doch ein bisschen die Möglichkeit, genau da anzusetzen und eben unsere Gefühle bewusst zu regulieren. Zu sagen, ich möchte mich jetzt ein bisschen aktiver fühlen oder ich möchte jetzt ein bisschen entspannter sein und dadurch dann zu konsumieren. Und gerade eben Menschen, die wenig andere Strategien haben, außer diesen Konsum, das ist ja total menschlich, dass wenn es dann zu starken Gefühlen kommt, man auf das Altvertraute zurückgreift und sagt, ah, also sagt, ist gut, das läuft dann auch eben häufig unbewusst, aber eben den Impuls hat, boah, jetzt brauche ich Emotionsregulation und da gibt's doch jetzt die Möglichkeit X zum Beispiel, das Cannabis. Ich bin super aufgeregt, ich möchte mich jetzt ein bisschen runterfahren. Irgendwie der Skill, den meine Therapeutin mir gezeigt hat, der wirkt auch nicht so gut. Und dann ist das Cannabis natürlich sehr attraktiv. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, finde ich es einfach mega menschlich und nachvollziehbar, warum das Platz 1 ist, weil es anders schwer geht, direkt Emotionen zu regulieren, außer durch Konsum.
Ja, das ist total spannend. Ich gebe dir total recht. Als du so gesagt hast, naja, das geht nicht, dass man einfach Emotionen an- und ausschaltet, hat sofort ein Teil von mir gedacht, naja, wenn ich schwer traumatisiert bin und das sehr früh gelernt habe, weil ich nämlich sonst innerlich durchdrehe, dann habe ich das gelernt, dann ist genau das mein Problem, dass ich nämlich ständig meine Gefühle einfach abschalte, die im Unbewussten weiter brodeln, bis es dann hochschießt und dann einfach alles auf einmal kommt.
Voll, im schlimmsten Fall ja wirklich bis zu dissoziativen Zuständen, wo die Person wirklich weg ist dann, ja.
Genau, und ich glaube, da muss man dann differenzieren, die einen würden sozusagen den Rückfall, also der würde entstehen wegen dem, was du beschrieben hast, dass sie versuchen, die Gefühle, die zu viel da sind, auszuschalten oder zu kontrollieren. Und die anderen würden die ganze Zeit das Gefühl haben, sie haben gar keine Gefühle, weil sie schon so gewohnt sind, die zu verdrängen. Die aber dann irgendwann, da habe ich ja meine schöne Gullideckel-Metapher, wenn sozusagen irgendwann alles, die Kanalisation voll mit Scheiße läuft, dann spritzt es irgendwann aus den Gullideckeln hoch. Wenn das passiert, dann wäre sozusagen das Ziel, die komplette Überflutung und den kompletten Zusammensturz zu verhindern durch den Konsum.
Mhm.
Ne? Das finde ich ist nochmal ein bisschen was anderes, weil ich habe jetzt so gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass einige sich dann jetzt gar nicht angesprochen fühlen würden von den Betroffenen, ne? Weil die sagen würden, ja eigentlich habe ich gar nichts gefühlt. Und dann hatte ich aber irgendwie, dann war irgendwie plötzlich alles ganz scheiße und dann hatte ich einen Rückfall. Also weißt du, ich meine, dass der Übergang anders ist.
Nee, da gebe ich dir völlig recht. Und ich finde, was es auch eben menschlich macht, und das kennen wir alle, also es kann mir keiner erzählen, dass er das nicht kennt, wenn wir super gechillt sind, nüchtern und einfach eine neutrale oder ausgeglichene Zeit haben, ist ja das ganze Denken und das ganze Fühlen komplett anders, als wenn man emotional angeschlagen ist. Und dann ist ja auch logisch, dass dann auch Vorsätze bröckeln. Ich nehme da mal als Beispiel gerne, das ist ja so ein Klischee, was, ja, jedes Klischee hat ja irgendwo auch seine Wahrheit irgendwo drin, dass werdende Eltern am Anfang so ganz krasse Vorsätze haben und sagen, ah, mein Kind unter 3, nie Bildschirm oder so. Und das auch wirklich glauben, also uns ging es auch so. Und das lässt sich dann gut sagen, wenn man dann eben noch nicht die durchaus emotional anstrengende Erfahrung, die so Elternsein mit sich bringt, hat. Aber wenn man dann eben mehrere Nächte nicht durchgeschlafen hat, super stressig ist, man selber vielleicht auch super gereizt gerade ist, dann ist plötzlich irgendwie der Weg zum Tablet und zu sagen, ach, guck doch, jetzt einfach mal 10 Minuten, nur dass ich mal ausschalten kann, plötzlich nicht mehr weit. Und dann ist mit den Vorsätzen auch nicht mehr so weit. Und deswegen auch hier wieder, ich versuche das Ganze auch dann so wegzukriegen von, das ist irgendwie pathologisch oder krankhaft, das dann zu machen. Das ist im Grunde, finde ich, nachvollziehbar, dass man in einer Ausnahmesituation dann auf was zurückgreift, wo man weiß, das wird jetzt helfen. Und während man es einem gut geht, das noch komplett ausschließt. So.
Aha. Ja, absolut. Sollen wir vielleicht kurz, dass du nochmal die anderen Punkte, die auch so empirisch durch Studien so ein bisschen belegt sind, dass wir die erst nochmal kurz abschließen, bevor wir nochmal zu dem anderen Punkt kommen?
Ja, was auch ganz, ganz häufig ist, ist das ganze Thema Zwischenmenschliches. Das ist immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn man hohe emotionale Anspannungen oder aversive Gefühle als Platz 1 nimmt. Die Sachen, die jetzt kommen, die führen häufig dann zu was Gefühlhaftem. Deswegen ist da die Trennung manchmal nicht ganz leicht, weil Punkt 2, der häufig genannt wird, sind zwischenmenschliche Konflikte. Auch das, finde ich, können wir aus unserer Erfahrung voll und ganz bestätigen, dass Leute gerade nach Konflikten mit Leuten, die ihnen wichtig sind oder die ihnen nahestehen, wirklich ein hohes Rückfallrisiko haben. Wo man jetzt natürlich sagen könnte, naja, das führt ja auch wieder zu emotionaler Anspannung, also zu diesem Platz 1. Aber ich glaube, das ganze Zwischenmenschliche, das kann man da nicht rausnehmen. Das ist ein ganz häufiger Rückfallgrund. Und was tatsächlich auch häufig genannt wird, sind Misserfolgserlebnisse. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Leute, die wirklich einen super Weg gegangen sind, dann wurden denen bewusst oder unbewusst Steine in den Weg gelegt, ist irgendein Scheiß passiert. Dieses Misserfolgserleben hat häufig dann zu diesem, warum strenge ich mich eigentlich noch an? Oder jetzt braucht es ja auch nicht mehr so geführt. Und das ist häufig sozusagen Türöffner für Rückfälle. Und so blöd es klingt, aber häufig ist das Thema Konsumangebote auch noch ein Rückfall. Dass Leute sagen, eigentlich ging es mir super und war gar kein Gedanke an Rückfall, aber dann wurde es mir angeboten. Und wenn die Verfügbarkeit hoch ist, ist der Rückfall auch häufig nicht fern. Das sind so typischerweise die Dinge, die wir häufig eben in wissenschaftlichen Studien finden, was Rückfälle begünstigen kann.
Wobei ich wirklich bei diesen Konsumangebote, also da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, weil wenn wir an das denken, was wir in der letzten Folge mit dem Suchtdruck besprochen hatten, wo, also die Frage ist, wo dann manchmal schon der Suchtdruck anfängt und man es nicht gemerkt hat, ob, wenn man wirklich, man kriegt Stoff angeboten und man wird dann wirklich rückfällig direkt, ob es dann wirklich dann der Auslöser war, dass es einem angeboten wurde, oder ob der Suchtdruck eigentlich schon hoch war und man es sozusagen nicht mitgekriegt hat. Weil das würde ja sonst bedeuten, dass wirklich jedes Mal, wenn man irgendwo damit konfrontiert wird, man einen Rückfall haben würde. Und das ist ja nicht der Fall. Das passiert, wenn die Leute noch nah am Konsum sind, wenn viel Suchtdruck da ist, wenn die Abstinenzentscheidung noch nicht so viel da ist. Also, wie würdest du das sehen? Weil ich kommuniziere das immer, wenn ich sozusagen in Gruppen oder in Einzelnen irgendwie bespreche, dass ich sage, ach, ehrlich gesagt, nee. Glaube ich nicht.
Ja, da bin ich wieder auch beim Thema, dass ich es nicht so ganz trennscharf alles finde. Du hast ja völlig recht, wenn Leute bewusst Situationen aufsuchen, in denen Verfügbarkeit hoch ist, lief ja im Vorfeld häufig schon was eben Thema Suchtdruck. Umgekehrt kann ich mich aber tatsächlich an ein paar Fälle erinnern, wo ich sagen würde, da glaube ich den Personen auch voll und ganz, da wurden die so aus heiterem Himmel von dem Konsumangebot überrascht, wo sie nicht damit gerechnet haben. Und dann kam es tatsächlich zum Rückfall, wo ich tatsächlich glaube, dass vorher wenig schon in die Richtung lief. Mhm. Aber ich gebe dir völlig recht, genauso wie bei den anderen Punkten, glaube ich, auch wenn es sozusagen sehr ehrenhaft ist und es auch wichtig ist, dass man sich quasi in Studien auf dem Papier irgendwie guckt, wie kann man es in verschiedene Faktoren trennen, dass es in der Realität häufig irgendwie ineinander überfließt so und nicht so trennscharf ist, wie das in den Lehrbüchern häufig steht.
Ja, vor allen Dingen, weil man ja auch davon ausgehen muss, wenn dann Leute gefragt werden, was waren die Rückfallauslöser, dass sie ja das sagen, was ihnen am naheliegendsten erscheint oder vielleicht auch das, was als einziges ihnen einfällt, was es sein könnte. Und aber wenn nicht im Vorfeld, sage ich mal, vielleicht therapeutisch angeleitet eine ausführliche Rückfallanalyse stattgefunden hat, dann weiß man ja gar nicht, war das vielleicht der vordergründige Grund, der genannt wurde, oder war es tatsächlich der Auslöser? Ne? Das heißt, das wäre ja auch nochmal verfälscht. Das macht es mir noch ein bisschen schwieriger. Aber ja, also ich glaube, wir können festhalten, dass da wieder, was ich vorhin auch schon gesagt habe, man muss es im Detail wirklich zerpflücken. Es gibt jede Form von Rückfall, Auslöser, Grund, was auch immer, Situation. Und es ist nie, heißt nie, dass der eine Grund beim nächsten Mal auch der Grund ist. Und es heißt nie, dass der eine Grund, der für die eine Person ein Grund ist, für die andere Person auch ein Grund ist. Und das passt auch zu dem Punkt, den wir noch sagen wollten. Da werden wir auch nochmal eine extra Folge zu machen. Es gibt so eine Gruppe, die ich häufiger in der Tagesklinik auch gemacht habe, nennen wir immer so die Gründe-Auslöser-Gruppe. Da reden wir nochmal ausführlicher darüber, was sind denn alles Auslöser und Gründe. Und da gibt es oft so ein paar Klassiker, die wir zumindest einmal nennen wollten, die oft als Auslöser benannt werden, aber in Wirklichkeit eigentlich keine sind, weil dahinter andere Sachen stehen. Eins habe ich gesehen, steht bei diesen empirisch bewiesenen Faktoren auch mit dabei, ne? Das ist die Belohnung, dass das oft genannt wird. Dann ist noch so ein Punkt, der oft genannt wird, Gewohnheit, Stress und Langeweile. Das sind alles Punkte, die sehr häufig vorkommen und genannt werden und auf jeden Fall relevant sind. Aber das sind meiner Meinung nach eigentlich keine Auslöser, sondern das sind Überschriften für Auslöser. Also, dass man sich fragen muss, was ist das Gefühl oder das Bedürfnis, was irgendwie nicht handelbar war, hinter diesem Überbegriff. Also als Beispiel, warum kann ich mich nicht anders belohnen als mit Konsum? Es gibt auch andere Möglichkeiten, sich zu belohnen. Dann ist das Grundproblem, warum habe ich ein Thema mit der Belohnung? Oder Gewohnheit ist nicht das gleiche wie Sucht. Wenn es nur eine Gewohnheit wäre, dann würde ich damit aufhören, wenn es eine scheiß Gewohnheit ist. Also klingt aber besser, wenn ich sage, ich bin es halt gewohnt, dass ich mir jeden Abend ein Joint oder zwei Bierchen reinziehe. Das gleiche mit Stress und Langeweile. Was ist das Problem mit Stress und Langeweile? Was ist das, was mich stresst? Was ist das, was mich unangenehm fühlen lässt, wenn ich gelangweilt bin? Warum kann ich nicht happy sein, wenn ich gelangweilt bin? Das ist jetzt alles nur so kurz angerissen, deswegen machen wir dazu auf jeden Fall auch nochmal eine Folge. Aber wichtig ist auch, dass wenn man so eine Rückfallanalyse, egal ob man die jetzt schriftlich macht oder einfach im Kopf, wenn man die macht, darf man nicht zu schnell aufgeben, wenn man eine Antwort findet. Man muss auch diese Antwort hinterfragen, ob das schon das Ende, wie sage ich das, das Ende der Fahnenstange ist. Oder ob das so ein Zwischenschritt ist. Ne? So.
Ich erinnere mich, als wir noch zusammengearbeitet haben, sind die Leute immer so ultra nachdenklich und häufig auch wirklich sehr emotional aktiviert oder beruhigt aus deiner Gruppe zu dem Thema rausgegangen, weil es für viele einfach wie so ein Augenöffner war, dass du dich nicht zufrieden gegeben hast mit so Buzzwords wie Stress, sondern wirklich ja den Finger auf die Wunde oder in die Wunde, besser gesagt, gelegt hast. Und für viele war das super wichtig.
Absolut.
Und als du gerade gesprochen hast, fiel mir zum Beispiel ein Patient ein, der immer gesagt hat, so, boah, ich habe Rückfälle, weil mir die Decke auf den Kopf fällt, so das typische Langeweile-Thema. Und auch da in der Psychotherapie konnten wir super rausarbeiten. Der war berentet und hat sich einfach nutzlos gefühlt und nicht mehr gebraucht von der Gesellschaft. Und das war tatsächlich das Gefühl hinter dieser Langeweile, so dieses, wir würden, Fachbegriff wäre so Insuffizienzgefühle, also auch das Thema Selbstwert war da groß. Und was dem tatsächlich dann geholfen hat, irgendwann keine Rückfälle mehr zu haben, war dann tatsächlich eine ehrenamtliche Tätigkeit anzufangen, weil er gemerkt hat, cool, hier wird er wieder gebraucht und hat wieder einen tieferen Sinn. Und ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten, aber das ist natürlich dann auch der das, worauf eine gute Rückfallanalyse am Ende hinausläuft, zu gucken, okay, wie können wir denn sozusagen die Puzzleteile im Gesamtbild, wo der Konsum gerade irgendwie noch wichtig ist, wie können wir die gut schließen mit anderen Sachen? Ja. Und da wäre ich voll bei dir, deswegen, genau, also ich glaube, das zieht sich wahrscheinlich wie ein roter Faden durch diese Folge hier, die Notwendigkeit von wirklich guten Rückfallanalysen.
Und vielleicht als Ergänzung, was auch ein zweiter typischer Langeweile-Grund ist, ist, dass Gedanken aufkommen und Erinnerungen und Gefühle, die man nicht haben will.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Ja,
weil man nicht dauerabgelenkt ist.
Ja.
Ne? Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt Nummer eins, den du gesagt hast. Ne? Viele, also hohe emotionale Anspannung oder unangenehme Gefühle. Dann sind wir wieder bei dem Punkt. Aber man selbst denkt, ah ja, es hat an der Langeweile gelegen.
Mhm.
Ne? Das war auch so ein typischer Punkt.
Dann würde ich sagen, Kommen wir zu einer Frage, die das Fachpersonal häufig umtreibt. Ich glaube, es gibt gerade im Entzug oder in der TK oder wo ich schon gearbeitet habe, bei Supervisionen kaum ein anderes Thema, was so viel diskutiert wird, wie gehen wir denn jetzt auch als Fachpersonal mit Rückfällen um? Und vielleicht, um da mal eine steile These in den Raum zu werfen, es gibt da ja, wenn man es extrem sehen will, zwei Lager. Ein sehr konservatives Lager, sage ich mal, was sagt, Rückfall ist gleich Behandlungsende. Wenn jemand einen Rückfall bei uns baut, dann ist die Reise bei uns beendet. Wir kennen das zum Beispiel aus der DBT wieder. Da ist das beim Suizidversuch so. Dass man sagt, ein Suizidversuch ist immer das Ende von zumindest der Konstellation, der Therapeutin und dem Patient, weil man sagt, an der Stelle kann man nicht mehr weitermachen. Und da gibt es durchaus Institutionen oder Ansätze, das bei Rückfällen ähnlich zu sehen, zu sagen, das muss die Entlassung bedeuten. Dann haben wir quasi 10 Kilometer auf der anderen Seite ein sehr liberales Lager, was sagt so, nee, auf gar keinen Fall, Rückfälle gehören dazu und wir sozusagen tolerieren auch Rückfälle und arbeiten immer damit. Und meiner Erfahrung nach, alle Einrichtungen oder alle Menschen, die mit Abhängigkeitserkrankungen arbeiten, sind irgendwo zwischen diesen zwei Extremen zu verorten. Das ist immer, finde ich, ganz spannend, da auch Diskussionen zu lauschen, wenn Teams für sich überlegen, wie wollen sie damit umgehen. Vielleicht frage ich dich einfach mal, wo bist du denn in dieser Dimension verortet?
Ich muss jetzt wieder aufpassen, dass ich mich nicht so ausfallend äußere. Also ich halte es für kompletten Schwachsinn zu sagen, man arbeitet gar nicht mit Rückfällen und entlässt sofort. Aus meiner Sicht ist das eine maximale Erleichterung fürs Fachpersonal und einfach komplette, also entweder Faulheit, Inkompetenz oder weiß ich nicht was. Also muss ich ehrlich sagen, weil, also mit welcher Begründung, ja? Mit welcher Begründung kann man bei einer Erkrankung, bei der man weiß, es ist ein Lernprozess, bei der man weiß, dass Rückfälle dazugehören, wie kann man dann sagen, ein Rückfall, so wird es ja, glaube ich, behauptet, ein Rückfall ist der Beweis für eine mangelnde Abstinenzmotivation, gell?
Das ist die Argumentation,
genau.
Oder manchmal wird es so mit Regeln begründet. Wir haben klare Stationsregeln, ja, einen Bruch der Stationsregeln.
Diese Regelversessenheit, gell? Diese Regelversessenheit, wirklich. Ich würde wirklich gerne wissen, wie das in anderen Ländern wäre. Ob das so eine deutsche Sache ist, ja, würde ich gerne wissen. Oder ob das noch sozusagen die Nachwehen sind, dass ja Suchttherapie sehr lange eine rein verhaltenstherapeutische Domäne war, wo ja auch einfach, also man Regeln ja sehr geil findet. Woher das kommt, das würde ich gerne mal wissen. Falls es jemand weiß, gerne bitte uns schreiben. Es würde mich sehr interessieren. Vielleicht gibt es ja hier auch KollegInnen, die in anderen Ländern groß geworden sind und da gearbeitet haben. Also, ich habe da eine recht extreme Haltung. Gar nicht damit arbeiten, finde ich schwachsinnig. Aber natürlich würde ich auch sagen, dass man das nicht unbegrenzt machen sollte. Ja, es muss definitiv dazu eine Haltung geben. Das vielleicht so als erste Aussage. Mhm. Wie siehst du das denn?
Ich lehne mich jetzt auch weit aus dem Fenster, auch in der Gefahr, dass das jetzt ein bisschen überheblich klingt. Aber ich finde, jeder, der einen Rückfall gebaut hat, hat erstmal sozusagen das Recht und auch die Pflicht, danach zum Gespräch mit entsprechender Person, die ja in der Einrichtung arbeitet, die da therapeutisch tätig ist, wo man sich das zusammen anschaut. So, das finde ich, hat jeder verdient, aber finde, das ist auch einfach wichtig, von Seiten des Fachpersonals das anzusprechen. Und jetzt kommt diese etwas aus dem Fenster lehnen. Ich finde, wenn man dieses Gespräch gut auf Augenhöhe, empathisch und aber eben zum Beispiel mit so einer Rückfallanalyse und kritisch führt, kann man ganz gut heraushören oder mit dem Betroffenen selber besprechen, was war das, ein Rückfall oder ein Rückfall? Mhm. In dem Sinne zu sagen, nee, tut mir leid, Scheiße gebaut, aber klar für mich ist, ich habe meine Ziele vor Augen, ich weiß, wo ich hin will und ärgert mich irgendwie selber und ey, lass mal dran arbeiten. Oder ein, ja mei, würde ich morgen genauso wieder machen. So. Und ich finde, ausgehend von so einem Gespräch kann man ganz gut immer besprechen, auch begründen. Ich finde, das senkt auch die Chance enorm, dass es eskaliert, wie es ja manchmal dann ist, wenn es dann eben heißt Entlassung, aber der den Rückfall gebaut hat, will unbedingt weitermachen. Das kann ja auch sehr unschön tatsächlich werden. Und ich finde, das passiert sehr selten, wenn man das eben authentisch und gut bespricht und sich dann eben entscheidet zu sagen, nee, es macht Sinn, hier weiterzuarbeiten oder auch nicht. Weil man muss ja auch sagen, es kann ja auch durchaus das falsche Signal aussenden. Wenn jemand für sich sagt, nee, eigentlich will ich weiter konsumieren, aber ich würde einfach hier, aus welchen Gründen auch immer, in der Einrichtung bleiben, aber schließe es für mich nicht aus, dass, wenn ich nochmal irgendwie konsumiere, das wieder tue. Verstärken wir ja Muster auch bei der Person, wo wir eigentlich sagen, das macht therapeutisch nicht so Sinn. Ja. Umgekehrt aber, wenn jemand wirklich sagt, nee, ich bin weiter an Bord und ich arbeite das aus und ich nehme die Schlüsse raus und ich möchte weiter sozusagen hier drin bleiben im Game, dann wäre es total das fatale Signal, die Person zu entlassen. Das ist dann der Tod der Motivation.
Ja.
Also das ist auch meine da, weiß nicht, ob sie lehrbuchkonform ist, aber zumindest auch meine Haltung dahinter.
Ich finde auch, man darf ja auch nicht vergessen, wenn man kategorisch sagt, man arbeitet nicht mit Rückfällen, dass man natürlich auch die Personen animiert zu lügen.
Mhm.
Das würde ich auch machen. Also wenn ich wüsste, ich bin ehrlich und es führt auf jeden Fall dazu, dass ich entlassen werde, dann wäre ich erstmal nicht ehrlich. Wenn ich an sich dort bleiben will und ne, eine Motivation
Absolut.
Habe. So. Das heißt, das Prinzip, dass ja Leute mit einer Suchterkrankung eh schon irgendwann gewöhnt sind zu lügen, würde ja damit nur verstärkt werden. Und gleichzeitig, du hast jetzt so gesagt, wenn man ein Gespräch führt, dass man in dem Gespräch dann raushört, ne, was ist das für eine Art von Rückfall, muss man natürlich auch sagen, rein, wenn eine Person jetzt sagt, ich bin auf jeden Fall auf dem Pfad und ne, ich bin motiviert, ich will weitermachen, das allein als Satz zu hören, wäre jetzt auch nicht ausreichend, weil das kann man ja auch einfach behaupten, ne, damit man nicht rausfliegt. Ich finde, da muss man schon irgendwie auch ein Gefühl haben von, also dass auch das, dass die Motivation, die Ehrlichkeit rüberkommt.
Und
ne?
Wenn ich da einhaken darf, ja. Auch da wieder Rückfallanalyse.
Absolut.
Ich finde, aus einer guten Rückfallanalyse kann man sehr gut raushören, ob die Person quasi sehenden Auges da reingerannt ist oder vielleicht auch willentlich oder ob vielleicht wirklich man auch sieht, oh, da war Struggle da, aber dann hat es halt nicht geklappt. Das ist anders, als wenn in einer Rückfallanalyse rauskommt, das war gar nichts quasi.
Ja.
So.
Ja, oder auch wenn man merkt, dass die Person nichts versucht hat, um es zu verhindern.
Mhm.
Ne? Also, ich meine, da gibt es auch Rückfälle, da hat eine Person tatsächlich nichts versucht, weil sie noch nicht an dem Punkt war, überhaupt daran zu denken, dass man was versuchen könnte. Oder es wirklich eine so extreme Situation war, dass einfach so schnell die Rückfallentscheidung feststand, ne, dass da nichts mehr kam. Aber generell, wie du sagst, dass man den Rückfall gemeinsam gut versteht, sich anschaut, was sind die Antworten, wie authentisch sind die in sich stimmig oder wirkt das konstruiert und irgendwie ausgedacht. Und natürlich ist das nicht immer einfach. Ne? Also das gerade, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, ist es nicht unbedingt immer so einfach, da eine klare Haltung zu haben. Wie sollte man dann da entscheiden? Und das Gegenüber, ich denke, das kennen sozusagen Betroffene auch sehr gut. Ne? Man hat irgendwie einen Rückfall gebaut und einerseits weiß man vielleicht innerlich, eigentlich bin ich noch nicht ganz so weit und gleichzeitig hat man den Druck vielleicht von außen, von Angehörigen, hat vielleicht auch den Druck, dass gerade irgendwie man gar nicht wüsste, wohin und dass man dann authentisch verzweifelt ist in dem Gespräch, ne? Und verzweifelt darstellen möchte, dass man auf jeden Fall bleiben muss und trotzdem gleichzeitig eigentlich nicht ausreichend motiviert ist und das nicht sinnvoll wäre, zu bleiben. Das heißt, das finde ich jetzt schon eine ziemliche Herausforderung.
Absolut, es ist super. Also ich glaube, man hört raus, unsere Antwort auf diese Frage ist Einzelfallentscheidung. Und Einzelfallentscheidungen sind halt deswegen auch so schwierig, weil sie natürlich auch immer Raum für Fehler lassen, die falsche Entscheidung zu treffen. Und weil man es eben nicht klar anhand von Regeln und irgendwie festen Strukturen machen kann, so, sondern immer im Einzelfall überlegen muss. Und das ist deutlich anstrengender. Aber ich finde auch tatsächlich die einzig richtige Lösung. Und es ist halt super komplex. Also wir selber haben ja auch, ich kriege das auch bei anderen mit, mal verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Es gibt auch ganz klassisch dieses gelbe-rote Kartensystem.
Mhm.
Ein Rückfall ist okay, der zweite dann nicht mehr. Auch das ist halt Quatsch, weil, also finde ich, sorry für alle, die zuhören, die das machen, aber was ich daran echt schwierig finde, ist, dass da ja auch dann nicht mehr auf den Rückfall selber geguckt wird, sondern nur auf die Anzahl und gar nicht mehr, wie es entsteht.
Ja.
Und ich habe schon Kliniken erlebt, da war es dann so wie, vielleicht kennt man das aus der Schule oder der Uni oder wo auch immer, Ausbildung, wenn man, auch da gibt es ja Regelungen bei Fehlzeiten, dass man ein Fehltermin ist erlaubt.
Mhm.
Und das führte bei mir regelmäßig dazu, dass im letzten Termin alle, denen der Fehltermin noch nicht ausstehend war, den dann genutzt haben, weil man sagen darf, so, einmal darf ich ja fehlen, habe ich noch nicht. Und das war in der Einrichtung auch so, dass dann die Leute gesagt haben, ah cool, ich habe meinen Freirückfall ja noch, weil einer ist ja okay. Und dann quasi alle oder viele dann einen Rückfall kurz am Ende vor der Entlassung hatten, weil eben klar war, einmal ist in Ordnung. So.
Mhm.
Und so hat, finde ich, jedes System so seine Schwächen, weswegen ich bleibe der Einzelfall und wirklich weniger auf die Anzahl oder feste Regeln achten, sich die Person mit dem Rückfall persönlich angucken, ein authentisches, gutes Gespräch führen und daraus die Entscheidung treffen, ist für mich leider, was heißt leider, ich finde es cool, aber es ist anstrengend und schwierig, aber der einzige Weg.
Ja, ich würde noch gerne zwei Sachen ergänzen. Eine weitere typische Regel, die also die gibt es häufig, glaube ich, auch auf Entzugstationen, ist, mit dem Rückfall wird gearbeitet, wenn vor der Urinkontrolle oder vor Ankündigung der Urinkontrolle der aufgemacht wird.
Mhm.
Wenn er sozusagen aufgemacht wird, wo die Urinkontrolle schon angekündigt war, gilt es nicht, weil dann könnte es ja sein, dass er nur aufgemacht wurde, um dann zu verhindern, wenn es bei der OK also Urinkontrolle OK sichtbar wird, ne, dass es eigentlich dann nicht freiwillig gemeldet worden wäre. Und wenn man es gar nicht aufmacht und es durch eine Urinkontrolle rauskommt, dass eben in diesen beiden Fällen auf jeden Fall eine Entlassung kommt.
Ja.
Ne? Das finde ich sozusagen ähnlich schwierig, weil, also mal ganz pragmatisch, gell, wenn ich auf einer Entzugsstation wäre und ich hätte einen Rückfall gehabt, dann bin ich ja erstmal damit beschäftigt. Also erstmal bin ich ja mit der Wirkung beschäftigt, dann bin ich beschäftigt mit meinen Schuldgefühlen, dann bin ich beschäftigt mit meinem Frust, dann habe ich vielleicht noch Schlafdefizit, dann habe ich vielleicht noch Angst vor dem, was kommt, ja, bin erstmal mit mir beschäftigt.
Mhm.
Dann habe ich vielleicht noch andere Mitpatientinnen, die mir auf den Sack gehen. Und dann kann ich ja nicht mit jedem gleich gut. Das heißt, ich kann vielleicht der einen Pflegekraft kann ich das irgendwie gut erzählen, bei der anderen Pflegekraft habe ich eh das Gefühl, dass sie keinen Bock auf mich hat, was auch immer. Und dann kann es auch manchmal passieren, dass man ein bisschen braucht, um das sagen zu können. So. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich dann deswegen nicht motiviert bin. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und ich finde auch da wieder, also natürlich gibt es auch diejenigen, die das ausnutzen würden und die sagen, ja, wenn ich es ja aufmache, oh ja, ich hab so gelitten und ich weiß auch nicht, wie das passiert ist und ich habe da irgendwie jetzt einen Rückfall gebaut und so. Und man merkt, Digga, überhaupt gar nichts, was du da erzählst, stimmt. Ja, also du hast einfach nur gedacht, ich baller mir jetzt hier einen rein, weil dann kann ich sozusagen genießen, weil ich weiß, ich habe ein Dach über dem Kopf und dann kriege ich noch ein bisschen mehr, habe ich meine Milis noch zum Entzug und dann knallt es noch ein bisschen besser. Weißt du, ich meine, also dass es Bullshit ist, die gibt's natürlich auch. Aber ich finde, dass diese strikte Regeln letztendlich nur dazu führen, dass es fürs Personal leichter ist, schneller zu entscheiden.
Ja.
Das ist so der eine Punkt. Weil natürlich muss man, wenn man die Variante fährt, die wir vorschlagen, nämlich, dass man es sozusagen immer wieder bespricht, muss man sich auch besprechen im Team. Also das sollte man nicht alleine entscheiden, sondern man sollte sich besprechen, um sicherzugehen, dass man nicht vielleicht subjektiv zu positiv oder zu kritisch die Person betrachtet.
Ist auch Sympathie,
ne? Genau.
Spielt eine große Rolle. Ne?
Sympathie.
Dann werden alle entlassen bei einem ersten Rückfall, die man unsympathisch findet, während genau. die man cool findet, die kriegen noch die Chance. Ja.
Genau, oder die, mit denen man vielleicht eine Vorgeschichte hat, die vielleicht schon zum 50. Mal da sind und wo vielleicht wirklich früher mal im Nachhinein rauskam, dass die Person irgendwie da einen verarscht hat. Ne? Also, dass man auf jeden Fall das besprechen muss mit den Kollegen, das ist anstrengender. Das finde ich das eine. Und ich finde, was man auch nicht unterschätzen darf, das ist jetzt so, finde ich, fürs Fachpersonal, das eigene Ego reflektieren. Also gekränkt sein davon, dass ein Rückfall passiert. Gekränkt sein davon, dass vielleicht, obwohl man gerade mit der Person irgendwie ein Gespräch geführt hat, dass sie trotzdem an dem Tag oder am nächsten Tag einen Rückfall hatte, obwohl man sich doch so viel Mühe gegeben hat und obwohl die Person doch irgendwie so motiviert schien in dem Gespräch, dass man dann manchmal auch da heraus so reagiert. Und das ist natürlich einfacher, wenn man klare Regeln hat, ne? Und dann kann man sich einfach irgendwie darauf berufen. Aber das ist halt, finde ich, keine gute individuelle Behandlung, die halt da eigentlich bei Sucht nötig ist.
Ja, ganz so. Wichtiger Punkt. Das habe ich leider auch schon erlebt, dass dann das sehr persönlich genommen wurde und dann eher pro Entlassung und will nicht mehr mit der Person arbeiten.
Ja.
Wobei sowas ja auch echt eine gute Chance bieten kann, ne? Also es gibt ja auch Studien, dass wenn es im Therapieverlauf knirscht, der Therapieverlauf danach sogar besser ist, wenn man sozusagen offen und ehrlich miteinander bespricht. Und das ist eigentlich der super Ausgangspunkt für eine wirklich coole, ehrliche Debatte zu sagen, boah, was ist da eigentlich los? Ne? Wir, die schon länger zusammenarbeiten, irgendwie eine gute therapeutische Beziehung halten, da haben sie mir wirklich ins Gesicht gelogen. Ne?
Ja.
Was macht das mit uns beiden jetzt so? Anstatt zu sagen, raus.
Ja.
Eine andere Regelung, die hat auch in unserer Entzugsstationsfolge die Angelika Bauer, die wir als Gast hatten, benannt. Und das ist auch sowas, das sehe ich auch, zwiegespalten. Einerseits kann man auch sagen, naja, das ist wieder so eine strikte Regel, die vielleicht dem Einzelfall nicht gerecht wird. Wobei ich da tatsächlich sage, ja, da sehe ich einen durchaus sinnvollen Hintergrund, ist diese Idee, wenn jemand zum Beispiel im Ausgang oder auf einer Reise oder bei einem Heimatversuch einen Rückfall baut, ist das was anderes, als wenn man auf der Station in der Einrichtung einen Rückfall baut.
Ja.
Und vor allem dann noch anderen Leuten was anbietet.
Ja, ja,
da
auf
hat
jeden
Angelika
Fall.
Ja auch gesagt, das ist quasi die rote Karte instant. Das kann ich durchaus auch nachvollziehen aus einem moralisch-ethischen Standpunkt zu sagen, wenn man andere mit reinzieht oder sozusagen bewusst in Kauf nimmt, dass andere, die selber am Struggeln sind und vielleicht wirklich täglich versuchen, dem Suchtdruck zu widerstehen, wenn man den vor der Nase rumkonsumiert, hat das eine andere Qualität als draußen zu konsumieren.
Auf jeden Fall. Also das finde ich, ist wirklich ein richtiger Arschloch-Move.
Mhm.
Also das sage ich auch jedes Mal, wenn das Thema ist in irgendwelchen Gruppen. Das finde ich geht gar nicht vor, anderen zu konsumieren. Oder auch irgendwie dann gerade zu konsumieren, dann wirklich komplett drauf auf der Station irgendwie rumzulaufen und sich in die Patientengruppe zu begeben. Ich finde, es geht überhaupt gar nicht. Da finde ich auch, sollte man strikt sein. Und da finde ich das auch angemessen. Absolut.
Total. Ja. Und was ich aber trotzdem auch zum Beispiel unseren Ärzten, die Nachtdienst haben, immer versuche auch mit ihnen zu besprechen, ist, dass ich finde, egal was, jeder hat nochmal ein Gespräch verdient und häufig keine gute Entscheidung ist, die jemand dann nachts zu entlassen nach einem Rückfall, ohne dass nochmal die Behandlerin oder das gesamte Behandlungsteam nochmal die Chance haben, das zu reflektieren. Weil ich finde, die Chance sollte man schon jedem geben, nochmal eben im Team oder wie auch immer mit der Person zu sprechen und dann zu entscheiden. Ja. Also ich finde, so überhastete Entlassungen haben wenig Vorteile.
Ja, das stimmt. Ja. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Kontext überlegen, es gibt ja auch verschiedene Kontexte, wo man entscheiden kann, wie man mit Rückfällen arbeitet. Also zum Beispiel auf einer Entzugsstation, in der Tagesklinik, in der Reha, dann natürlich auch generell so betreute Wohnformen. Ne? Das kann ja auch irgendwie da vorkommen. Da muss man schon auch nochmal, finde ich, ein bisschen unterscheiden. Was sehr häufig ein Argument ist, was ich gehört habe bei Rückfällen, ist, ja, das ist ja jetzt zu belastend für die Patientengruppe, wenn da jetzt jemand einen Rückfall hatte. Also zum Beispiel in der Tagesklinik war ja schon immer die Regel, wenn jemand einen Rückfall hatte, musste der in der Gruppe aufgemacht werden. Finde ich auch ehrlich gesagt eine gute Regel, bin ich auch immer sehr konsequent. Da gibt es wirklich sehr wenige Ausnahmen. Und wenn dann sozusagen das die anderen irgendwie triggert, dass man sagt, nee, also man kann die Person jetzt hier nicht mehr hier behalten und so. Da finde ich halt auch, das ist halt das Leben. Also, dass andere Leute konsumieren und Rückfälle haben, ist das, womit jeder irgendwann klarkommen muss. Natürlich ist man vulnerabler, wenn man gerade noch in Behandlung ist. Aber es kommt ja darauf an, wie das angeleitet wird vom Fachpersonal. Ja? Also, wenn die Person einfach nur erzählt, ne, da habe ich mir irgendwie was durch die Nase gezogen, keine Ahnung was, und dann wird es so stehen gelassen, ja, ist nicht geil. Aber wenn man genauer nachfragt, was sind wirklich die Hintergründe gewesen, wo wurde was versucht, wo nicht, wo die Person konfrontiert wird, wo sie vielleicht auch ihre Motivation hinterfragen muss oder wo auch mal in die Gruppe gefragt wird, wie geht es denn jetzt den anderen damit, was die Person gerade erzählt hat oder wie geht es den anderen damit, dass die Person jetzt schon einen zweiten Rückfall hat während der Behandlung und die auch die Möglichkeit haben und explizit eingeladen werden zu sagen, ganz ehrlich, also du bist noch nicht bereit. Ich glaube, du willst noch nicht abstinent sein. Mhm. Oder ganz ehrlich, ich finde, du hast es dir ganz schön zu einfach gemacht. Oder ganz ehrlich, du gibst ja der Frau Linden die Schuld jetzt für den Rückfall, weil die Gruppe so belastend war. Aber also ich kann dir sagen, ich hatte auch Suchtdruck, aber ich bin halt dann zum Sport gegangen oder was auch immer.
Ja.
So. Also ich finde, auch das ist oft was genannt wird. Das heißt nicht, dass es nie ein Grund ist. Also manchmal, wenn es einfach zu weit geht und die Person wirklich, wo man merkt, die sind einfach nicht an dem Punkt oder die Rückfälle sind zu häufig, dann muss man auch entlassen. Ne? Aber ich finde generell ist das Argument, dass es vielleicht die Patientengruppe belastet, kein Argument.
Total, nee, würde ich dir folgen. Und ich glaube generell, habe ich gerade auch nochmal nachgedacht, was so verschiedene Einrichtungen, was da für Unterschiede sind. Und ich glaube wahrscheinlich hat er auch zum Beispiel, wenn wir den Reha-Bereich nehmen, nochmal echt leicht andere auch Voraussetzungen, die man bedenken muss. In der Reha haben wir ja zum Beispiel das Thema, es gibt ja diesen berühmten Paragraphen Therapie statt Strafe, wo es darum geht, dass man eben, wenn man wegen irgendeinem drogenspezifischen oder assoziierten Delikt, gibt es die Möglichkeit zu sagen, hey, ich trete eine Langzeittherapie an, also ich begebe mich in eine Suchttherapie, statt ins Gefängnis zu gehen. Was häufig einen sehr schlechten Ruf hat bei Fachpersonal, wenn man sagt, ach, die sind so extrinsisch motiviert dann. Mhm. Und zum Beispiel, wenn man in so einer Einrichtung arbeitet, ist es vermutlich auch nochmal wichtig, das auf dem Schirm zu haben, wenn man mit Rückfällen arbeitet. Weil es gibt zum Beispiel, ohne jetzt Namen zu nennen, in der Region, wo wir arbeiten, so eine relativ verschriene Klinik, in der das großes Thema ist und wo immer wieder Klienten sagen, ah, da gehen eh nur die hin, die quasi gar nicht wollen. So. Mhm. Und da sind nur Rückfälle und die sind viel zu locker irgendwie damit. Und das wäre wahrscheinlich eine Einrichtung, wo es auch wichtig wäre, dass die sich damit kritisch hinterfragen, wie quasi ein guter Umgang mit Rückfällen in so einem Setting aussehen.
Das stimmt, dass man da sicherlich nochmal strikter sein muss, weil man eben davon ausgehen muss, dass vielleicht doch noch mehr Leute auch dort sind, die nicht wirklich abstinenzmotiviert sind und die dann versuchen, das System irgendwie auszunutzen. Mhm. Auf jeden Fall. Da sind wir wieder bei dem Punkt, man muss es inhaltlich besprechen, man muss verschiedene Sichtweisen hören und man muss Leute dabei haben, die sich in dem Kontext Sucht und Psychotherapie auskennen. Mhm. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel noch recht viel Unerfahrene hat im Team, dann muss man sich halt von extern jemanden einladen, mit dem man das in der Supervision zum Beispiel mal bespricht, ja, oder irgendwie so ein Konzeptionstag oder sowas macht, wo man Leute dabei hat, die sich damit auskennen. Weil sonst, wenn Unerfahrene mit Unerfahrenen sprechen, ja, dann kommt was Unerfahrenes raus wahrscheinlich. So. Genau, aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Und ich glaube, also wenn ich überlege, was im Gegensatz vielleicht, was in allen Einrichtungen, sei es ambulante Psychotherapie, in der eigenen Praxis sein, gar keine Kollegen haben, was in einer Entzugsstation, in der Reha, in einem betreuten Wohnen wichtig ist, ist das eine, was wir schon gesagt haben. Ich glaube, Einzelfallentscheidung ist tatsächlich immer das, was ich persönlich, wo ich am meisten hinterstehe. Und aber konsistente Teamentscheidung, weil es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, als wenn unterschiedliche Haltungen im Team sind und da auch Konflikte gibt. Sondern da finde ich es wichtig, wie du gesagt hast, im Rahmen von Konzepttagen, von Supervision, dass das Team irgendwie schaut, dass es sich auf eine gemeinsame Haltung oder zumindest das, wo alle mitgehen können, einigen können, dass die Patienten oder die Klienten auch nicht das Gefühl haben, es hängt total von der Schicht ab oder mit wem ich rede, was da für eine Entscheidung bei rumkommt, sondern dass schon irgendwie klar ist, okay, wir als Einrichtung X haben bezüglich Rückfälle die Haltung, das kommunizieren wir klar und transparent und ziehen es dann auch so durch.
Mhm, ja. Vielleicht nochmal in die andere Richtung, wo man dann vielleicht doch sehr strikt sein sollte. Ne? Also weil es soll jetzt nicht so rüberkommen, als würden wir grundsätzlich Leute, wenn die jetzt bei uns in Behandlung sind, 1000 Rückfälle bauen lassen. Wir haben das in der Tagesklinik immer so formuliert, das haben wir auch beim Aufnahmegespräch schon gesagt, der Umgang mit Rückfällen ist so, dass wir keine Anzahl oder Regel haben. Es kann sein, dass sie beim ersten Rückfall rausfliegen, weil wir das Gefühl haben, da ist einfach gar keine Motivation, es ist irgendeine Form von Selbstverarsche oder was auch immer. Das kann sein, dass sie dann direkt fliegen. Es kann aber auch sein, dass sie 5 Rückfälle haben und nicht entlassen werden. Es kommt darauf an, was für ein Rückfall, wie sie damit umgehen, wie sie den mit uns bearbeiten und was so unser Gefühl ist, was generell die Motivation angeht. Das sagen wir immer dazu. Das heißt, ich hatte auch schon Fälle, wo sehr schnell deutlich wurde, dass die Person noch nicht an dem Punkt war, wo das manchmal auch dann in dem Gespräch schon auch die Person selber für sich eingesehen hat. Manchmal hat sie es auch nicht eingesehen. Da hattest du ja, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, hast du das Beispiel ja gebracht, dass irgendeine Patientin, die bei mir war, dass du die dann Jahre später irgendwie im Einzel hattest und die dann gesagt hat, damals hat die von hinten mir gesagt, ne, ich bin eigentlich noch nicht so weit und dass sie das damals noch nicht so gesehen hat, aber jetzt rückblickend schon so sehen würde.
Ja, ne? Genau, so war es.
Und das, manchmal ist es sehr unangenehm, also aus Sicht der Person, die dann eben als Fachpersonal sagt, so, jetzt geht's hier nicht weiter. Und man ist auch sehr ambivalent, weil man einerseits die Verzweiflung sieht auf der anderen Seite und andererseits aber das Bauchgefühl hat, nein, das ist jetzt gerade nicht richtig, die Behandlung weiterzuführen, weil es für die Person nicht förderlich ist, weil es eben, wie du sagst, das falsche Muster bestärkt. Ne? Ich kann ja doch irgendwie dann so ein bisschen kontrolliert konsumieren, indem ich halt ab und zu mal was konsumiere während der Behandlung. Es wird schon.
Und das Fachpersonal sagt auch, es ist in Ordnung.
Genau, ja. Die sagen auch, es ist in Ordnung und so. Dass das einfach nicht richtig wäre, dass man dann doch auch hartnäckig sein muss. Und da gab es auch schon wirklich viele Gespräche, wo ich auch selber nach dem Gespräch echt ein bisschen durch war und auch so ein bisschen Psychohygiene mit Kolleginnen gebraucht habe, weil dieser innere Kampf von der Person einfach sehr spürbar war. Mhm. Ne? Und ich trotzdem wusste, es ist das Richtige.
Ja, würde ich mich komplett anschließen. Und was ich auch mega gut finde daran, ist das, was wir eben hatten, dass ihr ja wirklich schon transparent vor den Rückfällen den Umgang besprechen. Das ist genau das, was ich meine, dass das häufig die halbe Miete ist.
Mhm. Ja. Mir sind auch gerade nochmal im Prozess des Redens sozusagen nochmal Punkte eingefallen. Ein Punkt ist, dass ein Grund, warum oft gerade auch so in stationären Settings so strikte Regeln festgelegt werden, ist, dass häufig die Pflege so ein Bedürfnis hat nach klaren Regeln und auch Sachen, worauf sie sich verlassen können und vor allen Dingen auch Möglichkeiten zu handeln, wenn eben Ärztinnen oder Psychologinnen nicht da sind. Weil das ja oft so ein Ding ist, ist jetzt ja jemand nicht verfügbar oder wann kommt die Person wieder oder ist die Person vielleicht gerade frisch in den Beruf eingestiegen und dass dann sich Sachen irgendwie so verschleppen und dann manchmal auch tagelang einfach gar nichts passiert und das natürlich unbefriedigend ist, weil es dann auch irgendwie schwer auszuhalten ist, dann zu argumentieren, dann beschweren sich Patienten, ja, bei dem ist nichts passiert, ne, und bei mir schon und so weiter. Und das, also dazu würde ich sagen, zum einen, das darf man nicht unterschätzen. Also es ist wichtig, dass eben nicht nur eine Berufsgruppe zufriedenstellend mit dem Thema Rückfall umgehen kann, sondern eben alle. Das heißt, man muss schon auch Maßnahmen oder Mechanismen haben, was passiert, wenn jetzt die Berufsgruppe nicht da ist. Wie kann da irgendwie was entschieden werden? Oder eben auch zu besprechen, es wird nichts entschieden, bis die Berufsgruppe wieder da ist. Dann finde ich, darf man nicht unterschätzen, dass manchmal die Informationen auch fehlen. Ja, also das bedeutet, wenn zum Beispiel die pflegerischen Kollegen ganz viele Infos auf dem Einzelgespräch nicht haben, Martin, jetzt musst du mal kurz meiner Katze die Tür aufmachen, sonst kann ich mich nicht mehr konzentrieren, du musst sie mal kurz rauslassen. wenn man zum Beispiel über die Hintergründe, wie ein Rückfall entstanden ist oder was gerade ein hohes emotionales Thema ist bei einer Person oder an welchem Punkt die gerade arbeitet, was für Sachen hochgekommen sind, vielleicht in Einzelgesprächen. Und man sieht dann im Dienst nur, dass die Person in der Patientengruppe einen auf, ach, mir geht's so super, ich bin so happy gemacht hat, ne, was vielleicht nur Fassade war. Und plötzlich kommt ein Rückfall und man denkt sich, hä, also will die mich verarschen, so, und kennt die Hintergründe nicht. Dass man nicht unterschätzen darf, wie wichtig es ist, dass auch die Personen, die dann vielleicht mehr Einzelgespräche geführt haben, egal jetzt, ob das jetzt im pflegerischen, ärztlichen oder psychotherapeutischen Berufsgruppenbereich ist, dass die auch die Informationen den anderen zur Verfügung stellt, weil das eben oft das Entscheidende und Wichtige ist. Und da eben nicht funktioniert, einfach nur nach dem kurzen Moment zu gehen, was man da vielleicht gerade beobachtet hat, sondern alle Informationen mit einfließen zu lassen. Das, finde ich, ist oft was, was so ein Problem ist. Genau, das war noch so ein Punkt, den ich wichtig fände. Der zweite Punkt, es gibt natürlich auch so Spezialfälle von Menschen, die einfach sehr, sehr lange und komplex suchtkrank sind und mit sehr vielen Substanzen einfach schon lange ein Problem haben, wo es wirklich darum geht, zu überlegen, was ist denn das erste realistische Ziel? Also, dass zum Beispiel, wenn jemand, ich erinnere mich noch an einen Fall, hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung gehabt, hat immer wieder Probleme mit selbstverletzendem Verhalten gehabt, hat zusätzlich eine Alkoholabhängigkeit gehabt, eine Cannabisabhängigkeit und auch zwischendrin Benzo-Missbrauch. Die hatten wir in der Tagesklinik und die war schon seit Jahrzehnten abhängig. Und da war es überhaupt schon ein Erfolg und ein Schritt, dass die überhaupt freiwillig in eine tagesklinische Behandlung gegangen ist, um sich da auch mehr die Themen anzuschauen. Und wir haben im Verlauf gemerkt, wir haben immer wieder Rückfälle gehabt und wir haben gemerkt, okay, es ist irgendwie im ersten Schritt nicht machbar, dass sie von allem abstinent ist, dass sie wirklich ihren komplett klaren Kopf aushält. In dem speziellen Einzelfall war das dann so, dass wir gesagt haben, okay, es ist in Ordnung, wenn sie während der Behandlung Cannabis konsumiert. Wir hatten aber besprochen, was für eine Menge, ja, und dass sie auch sozusagen immer wieder darüber berichtet, und haben in dem Kontext dann auch besprochen, dass sie das nicht in der Patientengruppe offenlegen muss, weil das natürlich individuell der Gruppe zu erklären, während wir ja nicht wegen Schweigepflicht und so ins Detail gehen können, warum wir das so machen. Das hatten wir so vereinbart. Und dass dann wirklich das Ziel war im ersten Schritt, dass sie es überhaupt mal schafft, die anderen beiden Substanzen wegzulassen, das selbstverletzende Verhalten wegzulassen. Das war schon was Besonderes. Da haben wir auch sehr viel diskutiert, weil natürlich häufig, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, Marti, häufig kommt von Betroffenen der Satz, nee, ich kann das nicht, ich kann nicht alle Sachen weglassen, ich kann jetzt nicht irgendwie komplett klar im Kopf sein. Und dann ist es aber oft der Punkt, dass man wirklich innerlich noch nicht ganz entschieden ist und wirklich bereit, diesen Schritt zu gehen und auch, sage ich mal, dann bereit ist, jede Form von alternative, gesündere Strategie auszuprobieren, weil man eben weiß, es gibt keine Option, das mit einer Substanz zu machen. Und dass wir dann da ganz strikt sagen, nein, es macht keinen Sinn. Das ist auch in 98% der Fälle der Fall. Deswegen ist es was, was wirklich nicht oft vorkommt, auch oft nicht vorkommen sollte, weil man dann so ein bisschen verpasst, dass die Person einfach noch nicht motiviert genug ist. Aber es gibt eben auch diese Fälle, wo es einfach unrealistisch ist und wo man kleinere Brötchen backen muss und wo man Schritt für Schritt vorgehen muss. Und das fände ich schon in dem Kontext, wenn wir hier über Rückfall und Haltung und sowas sprechen, schon wichtig auch zu erwähnen, dass man sich erlaubt, individuelle Entscheidungen oder Behandlungspläne im Team zu besprechen, die nicht dem normalen Regelwerk entsprechen. So. Hast du dazu noch was zu ergänzen?
Nee, tatsächlich wäre ich komplett happy mit den Punkten und würde vielleicht übergehen zu unserem allerletzten, denn ich würde gerne noch was bringen, was mir immer sehr hilft oder wo ich auch die Hoffnung habe, dass das das Ganze vielleicht so ein bisschen abrundet, im wahrsten Sinne des Wortes, wie ein Lederball, der vielleicht eine Rolle jetzt spielt, denn wenn ihr uns bis hierhin gefolgt seid, mitgekriegt, dass das echt nicht leicht ist, so dieses ganze Thema Umgang mit Rückfällen, sehr individuell, irgendwie auch sehr irgendwie Balance, nicht in das eine reinfallen, nicht in das andere reinfallen. Und was ich immer gerne mache in der Gruppe, wo es um Rückfälle geht, ist eine Fußballmetapher zu bringen, die ich finde, die trifft so ein bisschen wie Faust aufs Auge, das Thema Rückfälle. Ich bin großer Fan von Sport und gerade Fußballmetaphern. Eins meiner Ziele ist, irgendwann nochmal ein Buch zu veröffentlichen, das ist ein bisschen Hirngespinst, über quasi Psychotherapie und Sportmetaphern.
Das ist nicht dein Ernst.
Ich finde, da gibt es so viele gute Beispiele. Und eins davon ist nämlich die steile These, dass der guter Umgang mit Rückfällen ist 1:1 wie ein guter Umgang mit Gegentoren im Fußball. Wenn ihr Fußball spielt und euch ein Gegentor fangt oder euer Verein. Und das, finde ich, klappt auf ganz, ganz vielen Ebenen ganz hervorragend. Zum einen, jeder Mannschaft, selbst FC Bayern München, der irgendwie gefühlt jedes Jahr Meister wird, auch die kommen durch 34 Bundesligaspiele nicht ohne ein Gegentor. Das wäre schön, die würden sich bestimmt freuen, aber auch Manuel Neuer muss manchmal hinter sich greifen. Und auch da gilt, man kann seine Ziele auch im Suchtbereich erreichen, auch eben mit Rückfällen. Ein Gegentor ist kein Grund zu sagen, das Spiel verlieren wir eh. Man kann auch noch 3-1 gewinnen oder 4-3. Wenn man mehr Tore schießt als der Gegner. Und das heißt, wenn eine Fußballmannschaft sagen würde, Gegentor, alles klar, wir geben auf, wären die wahrscheinlich sehr unerfolgreich. Genauso unerfolgreich sind aber in der Regel auch Mannschaften, die sich Gegentore sozusagen ohne große Gegenwehr fangen. Die sagen, ja mei, müssen nicht gut verteidigen. Die Mannschaften mit vielen Gegentoren sind in aller Regel die Mannschaften, die absteigen oder die eben ihre Ziele nicht erreichen. Und jedes Gegentor ist erstmal ärgerlich und jedes Gegentor sollte vermieden werden. Sogar irgendwie, wenn man 7-0 führt, ist trotzdem irgendwie doof, dann das 7-1 zu fangen. Das heißt, jede Mannschaft, die irgendwie erfolgreich ist, gibt sich auch Mühe, kein Gegentor zu fangen. Aber eben, wenn es dann doch passiert, dann ist es kein Weltuntergang, wenn man weiterhin gut spielt und guckt, dass man nach vorne spielt und gewinnt. So, auch da finde ich wieder dieses Bagatellisieren ist blöd. Also zu sagen, ja mei, wenn es passiert, passiert es halt, ist auch nicht so schlimm. Da wird man weder im Fußball noch bei der Abstinenz erfolgreich. Aber dieses Katastrophisieren, zu sagen, oh Gott, das ist das Schlimmste, was es gibt und man kann seine Ziele nicht mehr erreichen, wenn man sich mal ein Gegentor blöd fängt, kann passieren. Kann immer sein, dass ein Messi aus 50 Metern abzieht und das landet im Winkel, obwohl man super verteidigt hat. Umgekehrt gibt es die dämlichsten Gegentore. Wenn da die Verteidiger ein bisschen besser gespielt hätten, wäre das nicht zustande gekommen. Und quasi, um da den Bogen wieder zu schließen, was macht eine gute Mannschaft nach Gegentoren? Analyse. Wahrscheinlich kann sich jeder noch an die alten WMs oder EMs mit Jürgen Klopp erinnern, wo der dann an der Taktiktafel stand und genau gezeigt hat, hey, das beim Gegentor, der eine Verteidiger stand ein bisschen zu weit links, der hätte angehen müssen. Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Rückfallanalyse, dass man sich anschaut, warum ist dieses scheiß Gegentor jetzt gefallen? Wo hätte man es verhindern können? Und auch da sieht man häufig, schon im Mittelfeld oder im eigenen Sturm fing das Problem an, dass am Ende von einer langen Kette dann der Ball im eigenen Tor lag und es hätte noch 4-5 Möglichkeiten gegeben, das zu verhindern. So, und auch da finde ich, man hört wahrscheinlich gar nicht raus, ich liebe diesen Metapher. Auch da ist ja häufig, ja, der Torwart ist schuld. Der Torwart hat nicht gut gehalten. Der Torwart ist nur die letzte Instanz häufig in einer Reihe von Dingen, die vorher passieren. Und da sind wir beim Thema zu sagen, naja, meine Langeweile war schuld. Das wirkt erstmal logisch und irgendwie sehr im Vordergrund, aber da passiert super viel vorne noch im Background, wie eben der arme Torwart, wenn der Stürmer am Ende auf ihn zurennt. Klar, kann er noch mit einer Glanztat das verhindern, aber wenn dann das Tor fällt, ist es auch wahrscheinlich zu kurz zu sagen, es war der Torwart war am Ende der Schuldige. Und deswegen mag ich die Metapher so, weil ich würde sagen, ich sage das auch Betroffenen immer, die fragen, es ist so komplex, wie sieht denn jetzt ein guter Umgang mit Rückfällen aus? Sind Sie oder Sportler oder Sportlerin oder eben jemand gerade im Fußball, dann so, wie man auch sozusagen mit Niederlagen oder mit Rückschlägen im Sport umgeht tatsächlich. Das ist häufig, finde ich, da ist alles dabei, was wir eben besprochen haben, was einen guten Umgang mit Rückfällen ausgeht. Genau, und jetzt muss ich das nur noch irgendwann zu Papier bringen und veröffentlichen.
Aber ich muss sagen, also ich finde die Metapher wirklich gut. Also ich gebe dir vollkommen recht, die ist wirklich gut, also sehr vielschichtig. Und um in dieser Metapher zu bleiben, habe ich auch gerade so gedacht, die Rolle vom Torwart, so als letztes Glied, dass ja manchmal das auch passiert, dass wenn man sich anschaut, dass beinahe Rückfälle passiert sind, dass sie dann sagen, ja, aber der ist ja nicht passiert. Und dann kommt aber so ein Gespräch raus, dass eigentlich die Tatsache, dass es nicht passiert ist, ein purer Glücksfall war, weil zum Beispiel dann zufällig irgendjemand zu Besuch kam und gesagt hat, so, wir machen jetzt einen Ausflug da und dahin. Oder zufällig der Dealer nicht erreichbar war. Und dass aber, wenn dieser Umstand nicht gewesen wäre, 100% ein Rückfall passiert wäre und das dann eben nicht als Erfolg zu verbuchen ist, sondern als Glück gehabt. Und das würde ja mit dem Torwart dann auch passen, ne? Also dass vielleicht davor ganz viele Dinge nicht geklappt haben, die man analysieren muss und verstehen muss und man nur Glück hatte, dass der Torwart vielleicht gerade in dem Zeitpunkt in die richtige Ecke gesprungen ist.
Ja, voll. Und das wie also ja, wieder um eine Facette erweitert, würde ich genauso sehen, ja.
Und ein Punkt noch, das passt auch zu was wir so, was in der Tagesklinik und Running Gag auch war, dass wir uns manchmal über Rückfälle gefreut haben. Und zwar, wenn wir das Gefühl hatten, dass eine Person zu sehr auf diesem Pfad, ich werde nie wieder einen Rückfall haben, ich habe es jetzt voll verstanden, es ist jetzt, ich fühle mich super, ich fühle mich viel besser in der Abstinenz, ja, da wird nie was passieren, dass wir dann fast gehofft haben, dass der Rückfall noch während der Behandlung passiert, damit wir einerseits emotional auffangen können, wenn dieses Gefühl kommt, fuck, ich war so sicher, dass es mir nie wieder passiert, dann werde ich es ja niemals hinkriegen. Also ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ne? Also so diese komplette Hoffnungslosigkeit und auch Enttäuschung vor sich selbst.
Mhm, ja.
Und gleichzeitig aber eben auch das noch mitnehmen zu können, dass wir gemeinsam verstehen, wie ist es passiert. Und zum einen diese Arroganz, die man, oder vielleicht ein bisschen Selbstüberschätzung, die man hat, ne? Die sozusagen ein bisschen auf den Boden zu bringen, aber gleichzeitig auch zu zeigen, hier, guck mal, wenn du verstehst, was da gewesen ist und beim nächsten Mal auf die Dinge achtest, dann würde der vielleicht so nicht mehr passieren, der Rückfall. Ne? Und das, finde ich, passt ja auch dazu. Manchmal muss man auch im Fußball erstmal Tore kassieren, um zu verstehen, wo die Schwächen liegen, weshalb es ja, glaube ich, auch so Freundschaftsspiele gibt, oder? Um sozusagen gewisse Dinge auch dann zu merken und Stärken und Schwächen zu sehen. Gibt es sie nicht deswegen auch?
Ja, oder Testspiele, genau deswegen.
Oder Testspiele,
und du hast
ja
völlig recht. Manchmal sagen ja auch die Sportlerinnen und Sportler selber, aber das war gut, dass wir uns da mal richtig eine Blamage gefangen haben, weil jetzt sind wir wieder down to earth und können uns wieder viel besser sortieren irgendwie, woran es eigentlich noch hapert.
Ja, genau. Absolut.
Und ich würde sagen, wenn ich durch unsere Punkte gehe, wir haben den Theorieteil des Themas Rückfall, finde ich, hier soweit abgehakt. Oder hast du noch irgendwas, was du gern loswerden würdest, indem wir, bevor wir eben in einer zweiten Folge das Ganze gern auch noch mit einem Rollenspiel mit ein bisschen Leben füllen würden?
Mhm. Also ich sehe, wir hatten hier noch einen Punkt mit aufgeschrieben, den haben wir teilweise vorhin abgehandelt, aber tatsächlich fände ich schon wichtig, es einmal nochmal zu sagen, diese Verhaltensanalysen und Kettenanalysen, also gerade diese Verhaltensanalysen, die gibt es ja auch so als Vordruck, wo man auch sagen könnte, okay, ich gebe es der Person einfach in die Hand, die füllt das aus und dann wird es besprochen. Wenn das zum ersten Mal passiert, erfahrungsgemäß das einmal gemeinsam machen und durchsprechen. Nicht einfach den Zettel in die Hand geben. Ich hatte den Fall letztens erst, ich habe eine stationsübergreifende Gruppe gemacht zum Thema Konsum. Es war jemand von der Entzugsstation dort. Hat das erste Mal, hat er da einen Rückfall auf Station gehabt. Er hat dieses Blatt in die Hand gedrückt bekommen, konnte damit nicht viel anfangen, fand die Fragen zu abstrakt, hat sich gedacht, ja, dann habe ich einen Rückfall, dann kriege ich erst mal was in die Hand gedrückt, was ich ausfüllen muss. Und hat da mehr oder weniger oberflächlich irgendwas eingetragen. Dann hat zufällig in der Woche danach, habe ich in der Gruppe das Thema Suchtdruck gemacht, wo es natürlich auch indirekt um Rückfall ging. Und dann hat er dann erst verstanden, ich habe eine Gruppe gemacht, wo ich die Verhaltensanalyse durchgesprochen habe. Also ich habe die mitgebracht, ausgedruckt und wir sind die durchgegangen. Er hat erst in dieser Gruppe verstanden, wofür die war, was die Fragen teilweise bedeuten und warum das für ihn hilfreich ist. Und hat dann gesagt, ja, hätte man mir das nicht einfach in die Hand gedrückt, sondern erklärt, hätte ich es auch anders nutzen können. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Die Motivation, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, wird am Anfang gebildet, je nachdem, wie man auch daran herangeführt wird. Wenn man Therapie damit verbindet, dass einem einfach irgendwelche Arbeitsblätter hingelegt werden, ja, dann fühlt man sich nicht verstanden. Man schämt sich, wenn man vielleicht manche der Blätter gar nicht versteht und hat nicht das Gefühl, dass da jemand gemeinsam mit einem was verstehen möchte. Da reicht schon einmal das gemeinsam durchgehen. Danach kann man ja immer sagen, so, ne, jetzt füllen Sie es erstmal aus, dann sprechen wir drüber. Da kann man es auch ein bisschen als Motivationstest betrachten, ne, ob die Person das macht und wie zeitnah sie es macht. Aber im ersten Schritt muss man das gemeinsam machen. Und wenn man jemanden hat, der generell von diesem Schriftlichen, weil er vielleicht nicht gut schreiben kann oder ne, weil es irgendwie schwierig ist, nicht so gut profitiert, dann kann man solche Sachen auch einfach mündlich machen und sich gemeinsam inhaltlich an diesen Fragen entlanghangeln. Und bitte, es muss nicht jede dieser Fragen sein. Man muss nicht jede dieser Fragen beantworten. Es geht einfach ums Prinzip.
Ja, voll gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das wäre uns fast durch die Lappen gegangen. Da kann ich mich nur anschließen. Das ist ja auch so bei einer Rückfallanalyse auch für den, der sie durchführt, Arbeit ist mit Betroffenen. Kenne ich das auch, dass, oh nee, Rückfall, da müssen wir jetzt Rückfallanalyse machen, das so sehr hemdsärmlich als, teilweise als Strafaufgabe gefühlt gegeben wird. Und das ist wirklich ein absolutes No-Go. Du hast super die Gründe schon genannt. Ich sage auch den Leuten bei mir immer, bitte niemals die Rückfallanalyse als so eine Art, oh, sie haben einen Rückfall gebaut, das braucht eine Konsequenz, als Strafe die Rückfallanalyse, wie so eine in der Schule so eine Strafarbeit mitgeben. Das killt ja komplett den Sinn der Rückfallanalyse, was wir damit erreichen wollen, nämlich, dass das was Hilfreiches ist, eben wie, wir hatten es gerade, eben eine Analyse nach einem doof gelaufenen Spiel, sodass man beim nächsten Mal wieder besser spielt. Ja. Und das ist die Haltung, die wir geben müssen. Sagen, hey, hier geht es nicht darum, dass wir irgendeine Arbeit aufdrücken, weil es einen Rückfall gab, muss man das irgendwie machen, das sagt die Leitlinie, sondern hey, wir wollen uns zusammen hinsetzen, schauen, was ist genau passiert? Und wenn Sie weiter sagen, Sie wollen am Ball bleiben, dann lassen Sie uns doch gucken, was beim nächsten Mal besser laufen kann. Das ist die Haltung, die wir brauchen und nicht dieses hier, machen Sie das mal.
Ja, und man kann schon durchaus auch kommunizieren, das ist was, was wir erwarten, dass Sie das tun. Ne? Also das ist Teil der Behandlung, dass wenn Sie einen Rückfall bauen, dann müssen Sie sich auch die Mühe machen, den zu verstehen. Ne? Also es ist jetzt nicht nur armes Mäuschen, wir verstehen gemeinsam den Rückfall, ne? Sondern schon auch, das erwarten wir von dir. Aber gebe ich dir recht. Und ein Ding ist mir noch eingefallen, der Zeitpunkt. Ich hatte das letztens, dass jemand in einer Adaption war von einer Langzeit. Der hat einen Rückfall gebaut, kam morgens um 7 nach Hause. Um 9 wurde er geweckt und ihm wurde gesagt, er solle erstmal die Verhaltensanalyse ausfüllen, ja, weil das wäre sozusagen Pflicht. Der war natürlich doch besoffen des Todes und hat dann sozusagen natürlich irgendwie so halbherzig da irgendwas, der konnte sich ja gar nicht darauf konzentrieren, der war auch stimmungstechnisch noch ganz woanders. Und dann wurde das sozusagen als nicht therapiemotiviert ausgelegt, weil er hat sie nicht richtig ausgefüllt und sich dagegen gewehrt und dann wurde er entlassen.
Das ist natürlich genauso Quatsch, wie da wenn 2 Wochen vergehen. Das ist genau. Ein Fehler in die andere Richtung. Man würde schon raten, so schnell wie möglich, dass die Erinnerungen noch frisch sind und die Gefühle, aber eben nicht mehr im intoxikierten oder aufgewühlten Zustand.
Absolut. Genau. Ich sage immer so 3 Tage spätestens nach dem Rückfall. Mhm. Wie ist es bei dir?
Ja, würde ich auch sagen. Ne,
dass noch, es noch frisch ist.
Ich glaube, in der Klinik sagen wir bitte in derselben Woche auf jeden Fall. Noch vorm Wochenende dann, also auch so 3 bis 5 Tage.
Ja, irgendwie. Weil erfahrungsgemäß 5 Tage schon zu lang. Da vergisst man zu viele Details.
Also ich würde auch sagen, es ist natürlich schwierig in der ambulanten Psychotherapie, wenn man sich nur wöchentlich sieht.
Klar.
Aber genau, da muss man dann gucken, wie man es in dem Setting macht. Aber ich würde auch sagen, weder noch in der Situation selber und auch nicht eine Woche später, wie du schon sagst, da ist einfach die Erinnerung häufig schon weg oder zumindest das emotional Greifbare, um das wirklich auch, um auch die unbewussten Anteile irgendwie gut rausarbeiten zu können.
Ja, was ich mache, wenn ich die jetzt nicht täglich sehe, ist, dass ich dann sage, dass sie auf jeden Fall selbst, wenn ein Rückfall ist, innerhalb der ersten 3 Tage, sich, wenn es nur Stichpunkte sind, die Details, die sie noch wissen, alle aufschreiben. Ja, das und das kann dann eine Erinnerungsstütze sein, die wir dann im Gespräch im nächsten Termin nutzen, weil es geht ja auch darum, jemanden selbst dazu zu befähigen, sich diese Gedanken zu machen, sodass es irgendwann auch ohne therapeutische Begleitung funktioniert. Ne? Und auch das Selbstwirksamkeitsgefühl, also im Sinne von, ich kann selbst was dafür tun, dass ich das besser verstehe, dass ich das Gefühl habe, ich habe was daraus gelernt, dass ich trotzdem Verantwortung übernommen habe, dass es mir nicht nochmal passiert, dass dieses Gefühl gestärkt wird, ist ja das oberste Ziel. Es soll ja nicht Ziel sein, dass man sich abhängig fühlt von irgendwelchen Therapeuten.
Ich würde sagen, super Trick nochmal, super, super Punkte. Ein besseres Schlusswort könnte es nicht geben.
Ja.
Deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für jetzt eine wirklich intensive Diskussion zum Thema Rückfälle. Wir hoffen, da war für euch, egal ob als Angehörige, Betroffene, Fachpersonal, einfach nur Interessierte, was dabei, was euch weiterhilft. Wir haben ja schon am Anfang ein bisschen was über den Podcast selber gesagt. Gibt es noch irgendwas, was du am Ende den Leuten gerne mitgeben würdest?
Hört die Suchtdruckfolge vor der Rückfallfolge.
Jetzt ist es spät.
Am Ende. Okay, sagen wir so. Hört, wenn ihr die Rückfallfolge jetzt gehört habt, dann auf jeden Fall die Suchtdruckfolge und dann die Rollenspielfolge.
Stimmt, damit entlassen wir uns euch auch in der Hoffnung, auch für die Rollenspielfolge gewinnen zu können. Und wie immer bedanken wir uns total fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Zeit.
Bis dann.